Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum Auftaktabend unserer neuen Vortragsreihe im Studium Generale, wie wir uns und die Welt erzählen. Wir beschäftigen uns mit Geschichten und Mythen aus der Philosophie, der Wissenschaft, der Kunst, der Technik in diesem Semester. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere diese Vortragsreihe im Studium Generale. Montagsabends. Wir befinden uns in der 24. Folge. Falls Sie interessiert, was bisher geschah, es gibt eine Internetseite, da können Sie über 200 Tondateien mittlerweile vorfinden mit den Aufnahmen früherer Vorträge. Wo genau Sie das finden, finden Sie in diesen hübschen Broschüren, da unten steht es. Da können Sie sich frei bedienen und Bildungsgut abschöpfen ohne Ende, das reicht für die nächsten Urlaubsreisen locker. Dieses Semester, wie gesagt, beschäftigen wir uns mit Narration und dergleichen. Ich glaube, wir haben ein sehr abwechslungsreiches Programm für Sie zusammengestellt. Tolle Referenten, ich glaube 13 an der Zahl. Den Kennern der Veranstaltung wird vielleicht aufgefallen sein, dass ich selbst gar nicht in die Bütt gehe, es sei denn, jemand wird krank. Warum nicht? Ich habe noch nie so viele Einreichungen bekommen von meinem Referentenpool wie für diese Reihe. Also offenbar hat das Thema zumindest bei den Referenten Anklang gefunden. Jetzt sehe ich, die Aula ist recht gut gefüllt, das freut mich. Und ich freue mich besonders, dass auch deutlich mehr Studenten in diesem Semester teilnehmen als in den letzten. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, ein paar Worte vorab Ihnen zu sagen, bevor unser heutiger Referent in die Bütt geht. Wir sind ja an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung und diese Vortragsreihen haben häufig Leute, die aus ganz anderen Disziplinen kommen, als das, was sie studieren. Und da könnte es manchmal für Sie spannend sein an diesen Abenden und Sie werden vielleicht manchmal das Gefühl haben, ob ich das wirklich verstehe. Da möchte ich Ihnen eine kleine Anekdote aus meinem Studentenleben erzählen. Ich hatte auch mal eins. Ich habe in Stuttgart studiert, Philosophie, Germanistik, Politikwissenschaften und besuchte im ersten Semester in Politikwissenschaften gleich eine Vorlesung bei einem Professor namens Johann Baptist Müller. Wenn man als Johann Baptist Müller zur Welt kommt, hat man vielleicht das Recht, ein ganz klein bisschen komisch unterwegs zu sein. Herr Müller machte davon reichlich Gebrauch. Seine Vorlesungen waren sehr eigenwillig. Er startete mit über 200 Hörern in dem Semester und von Woche zu Woche halbierte sich die Zuhörerzahl. Und woran lag's? Herr Müller war ein ungeheuer liberaler Mensch, der in einem Satz eine These aufstellte oder vermittelte, und den Eingangssatz seiner Vorlesung, und danach kamen eigentlich nur noch Fußnoten. Also Herr Müller musste sofort die Gegenthesen erläutern, musste den Kontext erläutern, warf mit Namen um sich, mit Querverweisen, mit Literaturverweisen und so weiter und so fort. Und uns schwirrte das alles um die Köpfe und wir verstanden gar nichts. Und die meisten Studenten hat es dazu gebracht, dann irgendwann auszusteigen und nicht mehr zu kommen. Diesen starken Impuls verspürte ich auch. Ich verspürte aber auch noch einen leisen Ehrgeiz und ein klein bisschen Mitgefühl mit Johann Baptist Müller. Ich dachte, das ist nicht nett, wenn so viele immer wegbleiben und am Ende sitzt der Mann noch alleine da. Wir waren am Ende mit ihm, glaube ich, zu fünft in dem Raum. Also hat sich schon was verändert. Aber ein Impuls, den ich noch nicht ausgesprochen hatte, der mich veranlasste zu bleiben, war, ich sagte mir, halt das mal durch. Mal gucken, was passiert. Nimm das mal als Experiment, schau mal an, was das mit dir macht, wenn du so lange Zeit deines Lebens in einem Raum verbringst, in dem du wahrscheinlich nichts verstehst. Und es blieb im Übrigen so, ich schwamm das ganze Semester in einer Nussschale über das Meer meines Unwissens. Das tue ich immer noch. Ein klein bisschen was tat sich allerdings. Irgendwann gab es den Effekt, dass ich dachte, Moment mal, aus diesem Mahlstrom an Worten, Begriffen, Namen, da ist doch was, das hast du schon mal gehört. Und so poppte in dem Meer meines Unwissens eine ganz, ganz kleine, winzige Insel des Wiedererkennens. Ich würde es noch nicht Wissen nennen, aber des Wiedererkennens auf. Und die wurden mehr. Und ab und zu waren mal zwei nebeneinander. Und dann gab es schon ein bisschen eine größere Insel. Diesen Prozess nennt man Studieren. Der hört nicht auf. Das ist das, was Sie in diesem Semester hier erleben können. Und sehr intensiv. Sollten Sie ab und zu den Impuls verspüren, zu sagen, irgendwie komme ich nicht mit, macht nichts. Halten Sie durch. Irgendwas bleibt hängen. Vielleicht merken Sie es noch nicht gleich, vielleicht merken Sie es erst in ein paar Jahren. Macht auch nichts. Sie waren dabei. Und Sie können hinterher, so wie ich, eine Anekdote erzählen. Allein das ist schon ein Gewinn fürs Leben. Nun gut, also, ich möchte Sie ermutigen, bleiben Sie dran. Was Sie an Formalien zu erfüllen haben, das erzähle ich Ihnen heute nicht. Das steht in einer PDF-Broschüre, einer PDF-Datei, die Sie auf den Internetseiten des Studium Generale herunterladen können. Da steht genau drin, wie Sie zu einem Leistungsnachweis kommen und wann Sie was wo abgeben müssen und so weiter. Das ist alles klar erklärt. Ich glaube, da entstehen gar keine Fragen mehr. Sollten je noch Fragen entstehen, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an den Prüfungsausschussvorsitzenden Ihres Faches. Sollte der Sie an mich weiterverweisen, dann kommen Sie irgendwann zu mir. Aber ich glaube, das ist nicht nötig. Es klappt seit 24 Folgen. Gut, soweit der Vorrede. Genug. Heute Abend starten wir in unsere Reihe, wie wir uns und die Welt erzählen, mit einem Vortrag, der berechtigt, glaube ich, am Anfang solch eines Themas steht. Wir haben zu Gast Professor Dr. Neuser, Wolfgang Neuser von der Technischen Universität Kaiserslautern, ein Philosoph, der uns etwas erzählen wird über die Beziehung von Mythos und Wissenschaft. Und er stellt die gegeneinander und gegenüber. Montagabendliche Sitte ist, dass Sie nach dem Vortrag mit Herrn Neuser ins Gespräch kommen können. Ich werde das moderieren. Wenn Sie Fragen an ihn richten, dann werde ich die, damit wir sie auf der Aufnahme auch haben, kurz wiederholen. Aber jetzt erstmal hören wir uns an, was Herr Neuser, jemand, der sehr viel über Wissen, Wissensgesellschaft und so weiter als Philosoph gearbeitet hat, was der uns zu erzählen hat über Mythos gegen Wissen. Viel Vergnügen dabei. Ja, dass wir hinten raus eine Viertelstunde haben. Eine Viertelstunde hinten raus für Diskussion.
Die Einladung erstens und zweitens für die freundliche Vorstellung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen auf meiner Wissensinsel. Ich werde heute Abend mit Ihnen gemeinsam überlegen, was wir eigentlich meinen und denken, wenn wir über einen Mythos nachdenken oder wenn wir von Mythos sprechen. Nun hat das eine ganz lange Geschichte. Es hat eine lange Geschichte, wie sich dieser Begriff herausgebildet hat. Und ich möchte mit Ihnen versuchen, dem zu folgen. Das wird nicht immer sehr einfach sein, aber ich verspreche Ihnen, dass Sie am Ende verstanden haben, warum ich diesen Titel Mythos gegen Wissenschaft gewählt habe. Ich möchte im Folgenden nach meiner Einführung Ihnen etwas über Mythos und Logos, die Begriffe Mythos und Logos in der klassischen griechischen Antike erzählen, werde dann einen großen zeitlichen Sprung machen zu Descartes und schließlich zu Vico. Wir sind im 17. und Beginn des 18. Jahrhunderts und unter Ausblicken kriegen Sie einen kurzen Eindruck davon, was so seit 1970 etwa in der Diskussion um die Fragestellung, was hat Mythos und Wissenschaft gemein oder nicht gemein? Wo schließen sie sich aus und wo sind sie in einer Beziehung zueinander? Ich starte mit meiner mit meiner Einführung. Zeitweise wird man von der Unsinkbarkeit der Titanic als einem Mythos gesprochen haben. Was hören wir, wenn wir diesen Satz sagen? Wir hören zwei Dinge. Das eine ist die Vorstellung, dass es etwas gibt, was Geltung hat, was wahr sein kann. Gleichzeitig hat man auch die Vorstellung, es ist nicht wirklich bewiesen, was da stattfindet. Die Vorstellung, dass die Titanic unsinkbar sei, war nur so lange ein Mythos, wie die Titanic auf dem See noch stand. Nach dem Untergang der Titanic war die Unsinkbarkeit der Titanic vorbei. Aber vorher gab es diesen Mythos. Wir haben also eine doppelte Bedeutung beim Mythos. Einerseits den festen Glauben daran, dass das irgendetwas Wahres transportiert, was wir Mythos nennen. Und andererseits aber das sichere Wissen, dass es eben jedenfalls mit den Mitteln der Naturwissenschaften, der rationalen Argumentation nicht beweisbar ist. Nun, diese Differenz startet spätestens 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Die klassische griechische Sprache hat so etwa um 600 vor unserer Zeitrechnung vier Begriffe für das, was wir eine Aussage nennen würden. Das eine ist Einos. Einos ist die sinnreiche Aussage, so wird man das übersetzen. Sie ist auch in einer gewissen Weise rätselhaft. Diese Aussage, das Wort, das wir benutzen, um eine rätselhafte Aussage zu kennzeichnen, das Enigma kommt von diesem Wort. Also wenn ich mich mit Ihnen unterhalte und alle Umliegenden haben keine Vorstellung von dem, was wir beide sagen, aber sie haben die Vorstellung, das ist wahr, das kann man beweisen. Dann würde der Grieche, wird man im klassischen Griechischen von Einos sprechen. Epos kennen Sie, das ist vor allen Dingen die gereimte Redensart. Und dann gibt es zwei Begriffe, die auch Aussagen bezeichnen, nämlich Logos und Mythos. Und die sind die beiden Begriffe, um die wir uns heute Abend kümmern wollen. Mythos ist klar, Mythos ist eine nicht beweisbare Aussage, die aber glaubwürdig scheint. Entscheidend ist, dass sie nicht beweisbar ist, während Logos die Aussage ist, die beweisbar ist. Das heißt, wir haben Beweismittel, um Zusammenhänge, die in dieser Aussage angesprochen werden, darzustellen. Unter solchen Umständen würden wir von einem Logos sprechen. So etwa, sagen wir, zwischen 600 und 400 vor unserer Zeitrechnung entwickelt sich daraus eine Grundhaltung, auf die unsere Kultur immer wieder zurückgegriffen hat im griechischen Kontext, nämlich den Logos, das heißt die Wissenschaft, als dasjenige auszuweisen, mit dem man unverbrüchlich Wahres aussagt. Während Mythos eine Erzählung ist, die in irgendeiner Weise das, was sie erzählt, plausibel macht und der Zuhörer hat den Eindruck, es gibt etwas in dieser Erzählung, dem man zumindest nicht absprechen kann, dass es etwas mit Wahrheit zu tun hat. Es ist das Narrativ in dem Mythos, in der Erzählung, das der Hörer aber aus dem Mythos destillieren muss, das nicht in einer formalen Weise wie beim Logos als eine Beweisstruktur vorgelegt wird. Sie erinnern sich an die Titanic. Die Titanic, solange die nicht gesunken ist, kann man nicht beweisen, dass sie sinkbar ist oder nicht sinkbar. Man kann das glauben, man kann die Vorstellung haben, man kann eine Menge plausible Argumente dafür bringen, dass die Titanic auf dem Wasser bleibt. Aber bewiesen ist es erst, wenn sie tatsächlich auf dem Wasser geblieben ist oder widerlegt, wenn sie gesunken ist. Wir haben diese doppelte Bedeutung von einerseits Zutreffendem, das Zutreffende muss ich aber als Hörer daraus hören, und andererseits der Vorstellung, dass das, was da als zutreffend beschrieben wird, nicht beweisbar ist. Ich mache jetzt einen ganz großen Sprung, nämlich bis zum Beginn der Neuzeit. Ich will mich mit der Entwicklung der Kulturen, auf denen unsere Vorstellung beruht, seit der Antike nicht weiter beschäftigen, bis zur Neuzeit, bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts. Anfang des 17. Jahrhunderts, die Pi mal Daumenzahl, die man sich merkt, ist 1640, da wird das Hauptwerk von René Descartes formuliert. René Descartes lebt in der Zeit der Religionskriege und er ärgert sich fürchterlich darüber, dass die Religionen unterschiedlicher Provenienz sich die Köpfe einschlagen, weil ihnen Beweismittel fehlen. So formuliert er das jedenfalls gelegentlich. Und was er machen will, ist überlegen, wie können wir denn das, was wir aussagen, als Wissen tatsächlich beweisen. Sie erinnern sich, das ist eigentlich das Programm von Platon, Aristoteles nach dem Logos, auch der Stoa und der Epikureer. Die Frage danach, was ist denn dieser Logos? Und Descartes kommt auf die Idee zu argumentieren, dass man eine Methode braucht, in die Zusammenhänge beschreibt, in denen nichts, aber auch gar nichts zweifelhaft ist. Das ist eigentlich genau das Programm des Logos, des griechischen Logos. Zeigen, wie in einer Aussage unbezweifelbare Elemente auftauchen, die auch in der Zusammenfügung unzweifelhaft sind. Und dann denkt er ein paar Jahrzehnte nach und kommt zu dem Ergebnis, zunächst, dass man einen Gegenstand benennbar haben muss, den man erkennt und der unzweifelhaft sein muss. Und dann sieht er sehr schnell, dass das nicht funktioniert. Das hat er in seinen Regulae, einer frühen Schrift, beschrieben. Und dann sieht er sehr schnell, dass das nicht funktioniert, weil den Gegenstand festhalten, an dem man das Wissen beweisen will, setzt ja schon voraus, dass man eine Form von Wissen haben muss. Also kommt er zum Schluss zu dem Ergebnis, dass es eigentlich nur einen einzigen Satz gibt. Cogito ergo sum. Das, was denkt, ist. Nur dieser Satz. Das, was denkt, ist, der ist unhintergehbar wahr. Weil Sie können sich nichts vorstellen, was denkt, aber nicht ist. Das ist aber eine ganz magere Geschichte. Sie wissen über Ihre Umwelt, über sich selbst im Grunde nichts. Gar nichts. Weil Sie wissen nur dieses eine Faktum des Cogito ergo sum, dass das, was denkt, ist. Und wenn Sie jetzt versuchen, dieses Denken auszuweiten auf andere Gegenstände oder gar auf sich selbst, dann merken Sie sehr rasch, das geht nicht. Dazu brauche ich Sachverhalte, die ich einbeziehen muss, die wieder unsicher sind. Descartes überlegt dann in der Folge, dass man besser noch zwei Methoden braucht, um zu beschreiben, was außerhalb und was in diesem, das da selbst denkt, ist. Die Zusammenhänge garantiert. Das, was er selbst denkt, ist das Ich. Leibniz wird für diesen Sachverhalt das Wort Subjekt in dieser Bedeutung erfinden. Vor Leibniz wird das Wort Subjekt in einer anderen Bedeutung benutzt. Leibniz ist ein paar Jahre später als Descartes. Und Descartes Vorstellung ist, wir müssen die Zusammenhänge im Ich, das heißt in dem Subjekt, das heißt in dem Cogito, in dem Ich denke, einerseits methodisch kontrollieren und andererseits müssen wir methodisch das aus diesem Ich herausgehen kontrollieren. Und hier greift er auf die Philosophie, Geschichte oder Denkgeschichte, auf die Erkenntnistheorie bis in die Antike zurück und sagt, naja, was macht denn der Geist, wenn er denkt? Eigentlich macht er nichts anderes als das, was die Arithmetik macht, nämlich Proportionen herzustellen. Er hat ein Maß und mit diesem Maß misst er Gegenstände aus. So wie wir etwa die Länge dieses Pultes dadurch ausmessen können, dass wir als Normmaß diese Karte nehmen und dann abzählen. Und das heißt, wir können nachher die Länge dieses Pults dadurch angeben, dass wir sagen, das Pult ist 6-mal so breit wie die Karte oder sowas. Das heißt, diese Proportionenbildung, die ist es, die der Geist vornimmt. Der hat ständig einen Begriff und an diesem Begriff misst der Sachverhalte. Also, folgert er, ist die Arithmetik das Maß oder die Methode, mit deren Hilfe man die inneren Zusammenhänge, und zwar vor jeder empirischen oder reflektierten Vorstellung nutzen kann. Die Arithmetik ist sozusagen die natürliche Methode, die dem Geist innewohnt. Er kann sich da etwa auf Nikolaus von Kues 1440 rum berufen, der in einer Schrift Idiota Demente, der Laie über den Geist, beschreibt, wie die Proportionen nichts anderes sind als das, was der Geist, also die arithmetischen Proportionen, nicht anders sind als das, was der Geist macht. Damit ist er einen Schritt weiter. Jetzt kann er nämlich alles, was man dem Ich zuschreibt, auf arithmetische Strukturen zurückführen, das heißt auf Proportionenbildungen zurückführen und kann so die inneren Zusammenhänge zwischen allem, was er dem Geist zuschreibt, als eine Proportion ausdrücken und das ist ein sicheres Wissen. Es fehlt noch einiges. Wir können nicht über Natur sprechen. Wir können nicht über das Außen sprechen. Das Subjekt hat keine Idee davon, wie es methodisch sicher an das Außen kommt. Nun hat er eine Analyse darüber gemacht, was denn das Fundament dieses Ichs oder dieses Subjektes ist, lateinische Substanz, und er stellt fest, naja, es gibt zwei Substanzen. Einmal diese Substanz, die die Reflexion in sich bedeutet, und einmal die Substanz, er nennt das Res Extensa, die sich auf die Ausdehnung, die dieses Ich denkt, bezieht. Und das kennen wir schon. Die Ausdehnung ist Gegenstand der Geometrie. Das heißt, wir müssen, wenn wir versuchen, Sachverhalte außerhalb des Ichs zu begreifen, dann müssen wir geometrische Strukturen heranziehen. Das ist wunderbar. Jetzt kann er einerseits die Strukturen im Ich beschreiben und andererseits das, was dem Ich gegenübersteht, leider unverbunden. Hier die Arithmetik, dort die Geometrie. Und dann macht er einen Trick, den Sie auch schon, sagen wir, seit Ihrem 12. Lebensjahr in irgendeiner Weise anwenden. Er bezieht Geometrie und Arithmetik aufeinander. Er erfindet zum Zweck dieser Begründung der Metaphysik, dass das Ich ein Außen verstehen kann, das, was Sie kartesisches Koordinatenkreuz nennen und was Sie in der Schule als kartesisches Koordinatenkreuz gelernt haben. Die Metaphysik des kartesischen Koordinatenkreuzes ist, dass das Ich Die einzige Instanz, die sicher erkennen kann, in der Vorstellung von Descartes, eine Beziehung zwischen Arithmetik und Geometrie herstellen muss. Er argumentiert dann so, in beiden Fällen ist es die Einheit, die unverändert sein muss, die also eine gemeinsame Struktur hat, das heißt die Eins und der Punkt, Eins in der Arithmetik, der Punkt in der Geometrie, sind identisch zu nehmen. Das garantiert Gott, so sagt er irgendwo, in seiner Schrift De Geometria. Und weil diese beiden Sachverhalte aufeinander bezogen sind, kann jetzt sicheres Wissen über die Außenwelt und über das Ich gefunden werden, geschaffen werden, dadurch, dass man Sachverhalte argumentativ zusammenbringt über Arithmetik und Geometrie. Ich versuche doch mal in zwei Sätzen zu wiederholen, was ich versucht habe, Ihnen zu erzählen. Der erste Punkt ist, seit der griechischen Antike gibt es die Frage nach dem Logos. Wie können wir beweisen, dass das, was wir sicher wissen wollen, auch tatsächlich wahr ist? Descartes Überlegungen, nur das Ich als Reflexion auf sich selbst kann wissen, kann sicher wissen, dass etwas wahr ist, weil in die Aussagen, die es macht, keinerlei Aspekte reinkommen, die Unwahres eintragen können in die Aussage. Der nächste Punkt ist, dass man damit noch nicht alles gewonnen hat. Man braucht noch eine Methode, die sicherstellt, dass die Beziehungen, die stattfinden, ebenfalls ausgewiesen sind als wahr. Nicht, wenn Sie zwei Sachverhalte haben, die in einer Aussage aufeinander beziehen, aber die Beziehung, die Sie da konstituieren, für die Katz ist, dann haben Sie nichts gewonnen. Diese Beziehung, die schaffen die beiden mathematischen Disziplinen Arithmetik und Geometrie. Jetzt haben wir, so Descartes, eine Methode oder Methoden, sicheres und wahres Wissen zu erzeugen. Descartes ist niemand, der aus dem Himmel gefallen wäre als Denker, sondern Descartes steht in einer Tradition und fasst sozusagen eine Diskussion zusammen, die eben diese Methodenreflexion angestellt hat. Und sicherlich formuliert er Sachverhalte, die so zuvor nicht formuliert worden sind. Er wird jedenfalls zum Ausgangspunkt der weiteren europäischen Kultur. In den nächsten 150 bis 200 Jahren nach Descartes, wir sprechen jetzt von 1850, wird in Europa oder im Kontext europäischen Denkens versucht, alle Sachverhalte so zu formulieren, dass sie in Beziehung auf das Subjekt wahr sind. Sachverhalte, für die Sie das nicht beschreiben können, haben kein Anrecht darauf, wahr zu sein. Das gilt für Naturwissenschaften, das gilt für Recht, das gilt für alle Gegenstandsbereiche, die wir der Erkenntnis unterwerfen. Und jetzt verstehen Sie auch, weshalb Naturwissenschaften, die sich an diesen Logos anbinden, an die Descartesche Interpretation des Logos, immer mathematisch sein müssen. Weil die Mathematik ist gerade der Garant dafür, dass Beziehungen, die man zwischen einzelnen Qualitäten setzt, auch wahr sein können. Wenn Sie das nicht zeigen können, dann haben Sie keine Grundlage für Ihre Erkenntnis. Dann bleibt das alles nur irgendwas aus dem Kniegelenk, aber nichts, was Sie als wahr ausweisen. Descartes formuliert das so um 1640 und in den Folgejahren. 1720, 1740 rum tritt ein weiterer Autor auf, der in der Folgezeit ganz massiv begründet hat, wie wir Sachverhalte nun doch wahr unter anderen Bedingungen als den kartesischen erkennen können. Das ist Vico. Vico argumentiert wie folgt. Er sagt, wenn wir Prozesse haben, die wir beschreiben wollen, dann sind da geschichtliche Aspekte drin. Wie wollen Sie das mathematisch beschreiben? Man wird mit Hilfe, wird vor unserem Horizont der Mathematik sagen, naja, man kann schon Prozesse beschreiben. Aber er sagt, geschichtliche Vorgänge, die kann man auf keinen Fall nach dem Modell von Descartes angemessen verstehen. Und zwar deshalb nicht, weil sie eben nicht an fixen Gegenständen hängen, sondern an Prozessen. Und deshalb überlegt er sich, dass wir einen Gegenstandsbereich haben müssen, in dem und aus dem wir Wahres extrahieren können. Und dieser Gegenstandsbereich ist die Sprache. Er sagt, in der Sprache haben wir eine Geschichte eingeschlossen, die als Geschichte auf etwas verweist, was früher ist. Und was wir deshalb machen müssen, ist Sprache studieren. Wir müssen etymologisch argumentieren, wir müssen eine Etymologie untersuchen, etymologische Untersuchungen vornehmen. Das heißt, die Geschichte von Begriffen untersuchen, wir müssen gucken, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir das Wort Mythos benutzen. Sie merken, ich orientiere mich jedenfalls äußerlich stark an diesem Vico'schen Argument. Ich gucke mir mit Ihnen zusammen an, wie wird denn dieser Mythosbegriff überhaupt verwandt in all den Jahrzehnten, Jahrhunderten, sogar ein Jahrtausend. Wieso können wir denn von Mythos sprechen und was meinen wir, wenn wir von dem Mythos der Titanic sprechen? Und ich greife zurück auf die Zeit vor Platon und Aristoteles, um Ihnen zu zeigen, wie die Begriffe sich entwickelt haben, um damit Sie und ich besser verstehen, was wir meinen, die Unsinkbarkeit der Titanic ist ein Mythos. Das ist die Methode von Vico. Er guckt sich Sprache und Begriffe an und sucht und untersucht in diesen Begriffen Bedeutungsgehalte, die sozusagen immer mit diesen Begriffen verwandt sind. Das ist das eine, nämlich, dass er zeigen kann, dass man in der kartesischen Methode bestimmte Sachverhalte gar nicht begreifen kann, wie zum Beispiel die Intuition oder die Einbildung, die Imagination oder auch die Erinnerung. Das alles, sagt er, kann man mit Descartes eigentlich nicht begreifen. Das schmeißt Descartes sozusagen aus der Methode raus. Das findet gar nicht statt. Wahr, so sagt er, ist nicht die Selbsterkenntnis, wie das Descartes ja gesagt hatte, nämlich dieses Subjekt, das sich selbst erkennt und auf sich selbst reflektiert, kann außen und innen verstehen, sondern wahr ist nur das, was man herstellt, der Herstellungsprozess und der Herstellungsverlauf, den kann man erkennen. Und deshalb brauchen wir eine andere Methode. Wir müssen drei Regeln erfüllen. Die erste Regel ist, dass wir den Ursprung einer bestimmten Handlung, einer geschichtlichen Handlung verstehen müssen. Wir müssen wissen, wenn wir eine Geschichte haben, wo startet die denn? Und jetzt sind wir beim Mythos. Der Mythos, den ein Volk, eine Kultur, eine Gesellschaft als ihren eigenen Ursprungsmythos interpretiert, der ist Ausdruck für die Gesellschaft, für die Kultur. Und Das tritt in Form von poetischen Erscheinungsformen auf, etwa in den klassischen Kulturbereichen, Kunst, Sprache selbst gehört dazu und auch Geschichte. Die Geschichte, die ein Volk, eine Gesellschaft sich zuschreibt, ist nicht eine Geschichte, die erscheint, so wie wir den Impulssatz beschreiben würden, sondern die Geschichte ist etwas, was diejenigen, die die Geschichte erzählen, aus der Geschichte destilliert haben, aus dem Prozess, der da früher stattgefunden hat, herausdestilliert haben. Das ist der Mythos. Sie erinnern sich an die alten Griechen. Der Mythos ist das, was eine Plausibilität hat, aber nicht beweisbar ist. Nicht beweisbar im Sinne des Logos, im Sinne der des kartesischen Ansatzes. Der zweite Punkt ist, dass die Entstehungsgeschichte einer Kultur in der Sprache konserviert wird. Und das heißt, die Sprache selbst ist der Ort, an dem wir die Geschichte und den Mythos finden. Das dritte ist, dass die individuellen, sagen wir, historischen Ereignisse Ausdruck der gesamten Geschichte sind. Sie, in ihnen manifestiert sich sozusagen die Geschichte oder die Folgen einer Vorstellung davon, wie das alles begonnen hat. Der Mythos spiegelt sich in den einzelnen Ereignissen, in den einzelnen historischen Ereignissen wieder. Vico hat die Vorstellung, dass die analytische, er sagt gelegentlich geometrische Methode, übrigens wie die übrigen Autoren häufig auch, die analytische, geometrische Methode Descartes und seine Methode beide in Anschlag gebracht werden müssen, damit man Welt erkennen kann. So, damit haben wir jetzt um 1740 zwei Gegenstandsbereiche, die unterschiedlichen Methoden folgen. Das eine ist das, was wir das naturwissenschaftliche Denken nennen. Das wäre Descartes zuzuordnen, der kartesischen Methode. Man spricht dann von Wissenschaft. Und der andere Teil ist das, was man Kultur nennt. Und der Kulturbereich wäre das, was man mit den Methoden Vicos untersuchen muss, nämlich die geschichtlichen Verläufe. Und hier kommt es darauf an, dass man eine Geschichte über den Prozess erzählt und in dieser Erzählung, in dieser Geschichte, die man dort erzählt, ein Narrativ hat. Etwas hat, das den Kern des Sinns dieser Geschichte, des geschichtlichen Verlaufs ausmacht. Wir haben zwei Bereiche und das kommt Ihnen ganz sicher bekannt vor. Die naturwissenschaftlichen Bereiche und die kulturwissenschaftlichen Bereiche und beide unterliegen beiden unterschiedlichen Methoden. Die kulturwissenschaftlichen Bereiche, die wir bei Vico beschrieben finden, sind in einer langen Geschichte in unserer Kultur aus der Wissenschaft rausgeschmissen worden und damit bestritt man auch die Ernsthaftigkeit von Kulturwissenschaften. Das hat ein bisschen mit der Geschichte meines Fachs, der Philosophie, zu tun. Im 19. Jahrhundert, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, sind die Naturwissenschaften so stark, dass die Kulturwissenschaften verschwinden. Die kriegen kein Geld mehr und keine Lehrstühle mehr. Und unter diesen Bedingungen lassen sich eine Reihe von Neukantianern einfallen, dass man die beiden Bereiche gegeneinander stellen muss. Erkennen und verstehen Kulturwissenschaft und Naturwissenschaften. Rickert wäre ein Autor, den ich in diesem Zusammenhang nennen könnte. Aber es gibt eine ganze Reihe von Neukantianern, die in dieser Richtung argumentieren. Und in der Folgezeit haben mit zunehmenden Bedeutung der Naturwissenschaften die Kulturwissenschaften gelitten. Das hat damit zu tun, dass entgegen dem Wieckowschen Programm eben die Kulturwissenschaftler, die Philosophen, eine Polarisierung von Wissenschaft auf der einen Seite und Kulturwissenschaft auf der anderen Seite und Sozialwissenschaft auf der anderen Seite liefern. Die einen sind eben zuständig für den Logos, den kann man beweisen, und die anderen zuständig für den Mythos. Und der Mythos transportiert zwar einen Sinn, und wir alle leben davon, dass wir diesen Sinn in irgendeiner Form erfahren, aber es ist nicht beweisbar in dem Sinne, dass Sie keine mathematischen Gleichungen dafür aufstellen können. Wieckow hat die Vorstellungen seiner poetischen Wissenschaft durchaus als Naturgesetzlichkeiten interpretiert. Er hat gesagt, wenn wir mit den Methoden, die den Mythos erklären, den Mythos erläutern, den Mythos überhaupt erst schaffen, arbeiten, dann machen wir eigentlich nichts anderes als die Naturwissenschaften. Mythos meint die erzählende Rekonstruktion der Geschichte an einem Individuum im Medium der Etymologie, ist die Wieckowsche Vorstellung. Poetische Wissenschaft, das wäre die Variante, auf die er sich beruft, die sich des Mythos bedient, sucht das Narrativ, das ihr Gegenstand ist und den Gegenstand zugleich konstituiert. Das, was sozusagen den Sinn ausmacht, was man aber nicht im Sinne von analytisch-rationaler Wissenschaft fixieren kann, sondern wofür man einen Sensus entwickeln muss, den man, der gleichwohl wissenschaftlich sein kann. Das macht die poetische Wissenschaft aus. Und der steht die rationale Wissenschaft gegenüber, die sich einer formalen Rekonstruktion von Sachverhalten mittels meist formaler Logik, die ja auch jeder Mathematik zugrunde liegt, bedient. Was wir haben, ist, dass wir so Ende des 19. Jahrhunderts, Beginn des 20. Jahrhunderts spätestens die beiden Methoden in ihrer grundlegenden Struktur schon seit 1740 rum vorliegen haben, dass aber eine Entgegensetzung beider Methoden um 1900 rum stattfindet, Ende 19. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts. Wenn Sie das, was ich Ihnen bis jetzt erzählt habe, ist ganz sicher der Diskussionsstand und auch die Bewertung, wie wir sie bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts weitgehend unangefochten haben. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnen eine Reihe von vor allen Dingen französischen Autoren sich mit dem Problem des Mythos zu beschäftigen, die zunächst keinen Einfluss oder wenig Einfluss bei den Naturwissenschaften haben, aber sehr wohl großen Einfluss bei den Kulturwissenschaften. Die Vorstellung, so wie ich Ihnen die Vorstellung vom Mythos bei Wieckow referiert habe, kommt in diesen Konzepten vor. Da wäre Kuno Latour zu erwähnen. Kuno Latour rekonstruiert die Naturwissenschaften unter der Perspektive, dass sie eben nicht in einen Sachverhalt beschreiben, der nur den formalen Strukturen folgt, sondern als Wissenschaften, die selbst Kulturereignisse sind. Naturwissenschaften sind Kulturereignisse. Vor Einstein, das ist sofort plausibel, vor Einstein sieht man das Universum völlig anders als nach Einstein. Warum? Anders war es nicht. Oder? Es ist halt so, wie wir meinen, welches Narrativ wir in den Naturwissenschaften-Konzepten vorfinden. Das wäre die Position von Latour. Die weiteren Vorstellungen über Mythos finden Sie etwa bei Cassirer. Cassirer fragt, wie können wir eigentlich erkennen, und knüpft an ein biologisches Modell an. Und in diesem biologischen Modell gibt es einmal die Welt des Merkens und die Welt des Wirkens. Und dazwischen schafft der Mensch rationale Strukturen, also das, wie die Sachverhalte wirken und das, wie man sich merken, diese rekonstruiert. Das macht man mit Hilfe von Sprache oder auch Mythen. Es gibt weitere Autoren, die ich Ihnen einfach nur dem Namen nach nennen will. Das ist Girard, ein französischer Autor, und Barthes, ebenfalls ein französischer Autor, bei denen der Mythos ebenso eine Rolle spielt wie etwa bei Lacan, auch ein französischer Autor, oder Foucault. Alle diese Autorennamen will ich Ihnen jetzt nicht mehr weiter erklären. Nehmen Sie es, wie Herr Friedrich gesagt hat, als ein Inselchen, das bei Gelegenheit wieder bei Ihnen vorbeikommt. Der Mythos ist dasjenige, was in der gegenwärtigen Beschreibung und zwar auch in den Erkenntnistheorien und wissenschaftstheoretischen Beschreibungen von Naturwissenschaften Bedeutung bekommt. Und zwar in dem Sinne, dass es in jeder Vorstellung, die wir haben, ein Narrativ geben muss, etwas geben muss, dem wir eine bestimmte Sinnhaftigkeit zuschreiben. Und diese Sinnhaftigkeit pflegen wir in unserer Welt, in unserer Umwelt, in unseren Handlungen umzusetzen. Diese beiden Vorstellungen von Vico und Descartes finden, wenn Sie so wollen, eine Aufweichung, vor allen Dingen im französischen Sprachbereich, seit den 70er Jahren statt. Aber das ist noch nicht alles. Wir sind längst in der Situation, die alles das überschritten hat. Wir sind längst in der Situation einer Wissensgesellschaft, in der Wissen anders konstituiert wird und auch anders bewiesen wird, nämlich durch Statistiken. Das sind nicht mehr Kausalitäten, wir haben nicht mehr die unmittelbare Wirkweise zwischen zwei Sachverhalten vor Augen, wie etwa Descartes. Descartes hat sich daran ausgerichtet. Oder auch Vico, sondern es sind statistische Zusammenhänge, die, solange sie bewiesen werden können oder solange sie existieren, auch als Orientierung in der Welt sinnvoll sind. Sie wissen, in Norddeutschland steigt die Zahl der Geburten von Menschen mit der Zahl der Störche vor Ort. Diese Geschichte brauchen Sie nicht kausal zu erklären, sondern Sie müssen nur die Korrelation wissen. Und Sie müssen wissen, dass dann, wenn diese Korrelation nicht mehr stimmt, dann ist sie falsch, dann muss man eine andere nehmen. Aber solange sie stimmt, solange ist sie hat sie Geltung, solange ist sie wahr. Nach dieser Strategie verkaufen die Versicherungen Ihnen Ihre Lebensversicherung, Ihre Haftpflicht bei den Kfz. Das sind Sachverhalte, die sozusagen Ihr Leben und Ihr Wissen längst beschreiben. So, was habe ich gemacht in den knapp einer Stunde? Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, wie die Vorstellung von Mythos und Wissenschaft oder Mythos und Logos, wobei Logos für die Wissenschaft steht, in der Antike, sagen wir, nicht gegeneinander gestellt werden, sondern voneinander differenziert werden. Wie dies im Beginn der Neuzeit Also im 17. Jahrhundert und im Beginn des 18. Jahrhunderts dazu geführt hat, dass man unter dem Versuch, genauer zu verstehen, was Erkennen oder unsere Orientierung in der Welt überhaupt ausmacht, einerseits die rationalen Strukturen und andererseits den Mythos erarbeitet. Wissenschaft und Mythologie werden einander entgegengestellt. Das funktioniert bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, weil schon Beginn des 20. Jahrhunderts, in den 30er Jahren, Foucault etwa, Autoren auftreten, die zeigen, dass das so nicht sein kann. Die Naturwissenschaften können eben nicht beweisen, dass in der Formel F gleich M mal A, M und A in der richtigen Weise aufeinander bezogen sind, sondern die brauchen ein Narrativ. Die müssen erzählen, unter welcher Bedingung diese Formel überhaupt funktioniert. Das ist die Diskussion im 20. Jahrhundert, und gegenwärtig wird man Korrelationen als einen zentralen Punkt in der Vorstellung, wie man eigentlich Wissen haben kann und unter welchen Umständen wir uns wie in der Welt orientieren können, vorfindet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Neuser, herzlichen Dank. Mythos gegen Wissenschaft. Also wenn ich das jetzt mal zuspitze, was Sie auch zu den neueren Theorien gesagt haben, und mich in die Situation von mir aus eines Ingenieurs hier an der Hochschule versetze, der irgendeine Ingenieurwissenschaft lehrt oder studiert, dann würde das bedeuten, auch die haben eigentlich in ihren Wissenskonzepten mit Narrativen, mit Erzählten zu tun und konstruieren sozusagen über Erzählungen Wissen. Der Ingenieur misst nach wie vor.
Das macht er auch. Sie haben völlig recht. Also das verschärfte Beispiel wäre eigentlich die Grundlagenforschung in der theoretischen Physik, sagen wir Gravitationstheorie. Ich bleibe gerne bei den Ingenieuren, weil alle Ingenieure wissen, dass sie nicht nur Naturwissenschaften können müssen, sondern dass sie gleichzeitig auch sozialwissenschaftliche Kenntnisse haben. Sie haben gar nichts davon, wenn sie was Tolles erfinden und bauen, das aber nicht verkaufen können, weil das niemand haben will. Das heißt, sie müssen genau eine Vorstellung davon haben, warum sie diesen und keinen anderen Gegenstand jetzt entwickeln. Und das ist genau das, wovon Vico spricht. Sie müssen einen historischen Zusammenhang konstituieren, damit sie die Sache erarbeiten können. Das wäre die Position für Ingenieure. Bei den Gravitationstheoretikern ist es nochmal etwas anders. Die kriegen Geld und können leben und können ihre Sachen erarbeiten, ohne dass sie ein unmittelbares Ziel haben. Halt, das haben sie sehr wohl. Sie müssen nämlich in einer allgemeinen Darstellung Sachverhalte präsentieren, die in irgendeiner Form wieder zurückfließt. Das GPS, das kennt wahrscheinlich inzwischen jeder, ist nicht denkbar ohne Einsteins Relativitätstheorie. Da gibt es also ganz konkrete Anwendungen, die dann von diesen Gravitationstheoretikern auch wieder runterkommen. Und das heißt, die müssen Geschichten erzählen. Die müssen erzählen, in welchem Kontext die Vorstellungen, die man in Formeln packen kann, überhaupt Bedeutung haben. Insofern würde ich sagen, ja, und in der Wissensgesellschaft, wir sind, denke ich, gerade in der Situation, dass wir überhaupt erst verstehen, inwieweit diese Dichotomie zwischen Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften oder Sozialwissenschaften, nennen Sie es, wie Sie wollen, unsinnig ist, inwiefern dass Erkenntnis inhibitorisch ist. Wieso das Erkenntnis verhindert. Wir lernen gerade und sind dabei, das auch theoretisch aufzuarbeiten, dass das eine oder das andere ohne das andere nicht läuft, wie wir längst wissen, dass Sozialwissenschaften ohne Computer keine Statistiken erarbeiten können.
Ich schaue mal in die Runde, ob Sie schon einsteigen wollen in die Diskussion. Wenn ich dann probieren will. Ah, da, ja, wunderbar, fangen wir mit Ihnen an. Also, Sie fragen nach dem, was bei Vico unter dem Begriff des Herstellens fällt. Ist das sozusagen der Erzähler? Ne?
Also, ich fange bei dem letzten Teil an, nämlich welche Rolle spielt der in diesem theoretischen Konzept von Vico, der die Geschichte erzählt, die Reflexion der auf die Methode in einer Selbstreflexion ist im Beginn des 18. Jahrhunderts nicht präsent. Das finden Sie weder bei Descartes, noch bei Vico, noch bei irgendeinem der anderen Autoren, dass Sie darüber nachdenken, und welche Rolle habe ich nun in diesem Spiel? Bei Descartes gibt es den Descartes, der guckt sich das Ich an, das sich auf sich selbst bezieht. Aber es ist der Descartes, als derjenige, der das macht, der bleibt separiert davon. Das ist erst Hegel, das ist Anfang des 19. Jahrhunderts, dass man diese Selbstreflexion vornimmt. Bei Vico ist es klar, der Philosoph oder der Autor ist Teilnehmer an der Geschichte, und zwar betrachtender Teilnehmer an der Geschichte.
Der,
okay. Ich glaube, Sie hatten sich gemeldet, ja, bitte. Also Sie fragen, ob Sie es richtig verstanden haben. Naturwissenschaftler brauchen die Erzählung, um ihre Erkenntnisse zu vermitteln. Und die Kultur- und Sozialwissenschaften brauchen sozusagen die naturwissenschaftlichen Methoden, die Statistiken und so weiter, um das ja, zu vermitteln und zu erzählen.
Zum zweiten Teil, das ist, glaube ich, augenfällig. Also in unserem Fachbereich sind die Soziologen und Psychologen diejenigen, die am meisten Geld für Computer und Software ausgeben. Die haben gar keine andere Wahl. Das war der zweite Teil Ihrer Frage. Erster Teil Ihrer Frage, das würde ich noch eine Spur verschärfen. Was macht ein Physiker, wenn er Naturgesetze beschreibt? Dann hat er bestimmte Sachverhalte, die er empirisch aufgenommen hat. Die schenken dem Theoretiker meist die Experimentalphysiker. Ob die Experimentalphysiker und der Theoretiker dann das Gleiche meinen, will ich nicht diskutieren. Was macht der Theoretiker? Der nimmt die Mathematik, folgert eine ganze Reihe, und jetzt ist es nicht zwingend, dass jeder Folgerungsschritt auch einen Repräsentanten in der Erfahrung hat. Erst zum Schluss bezieht er das auf die Erfahrung, und das heißt, der muss eine Geschichte erzählen.
Also wo bleiben die Geistessprachwissenschaftler, die nicht statistisch arbeiten, ja, also die zum Beispiel nicht abzählen, wie oft Goethe uns sagt im Faust, sondern die etymologisch arbeiten oder hermeneutisch arbeiten, interpretativ arbeiten.
Das würde ich als einen Grenzprozess, als einen mathematischen Grenzprozess beschreiben. Da geht eben die Verwendung naturwissenschaftlicher Mittel gegen Null. Aber ganz Null wird es nicht. Das geht möglicherweise strikt gegen Null, wenn Sie lang genug warten. Aber die müssen alle heute in irgendeiner Weise naturwissenschaftliche Befunde mit aufnehmen. Denken Sie an die experimentelle Archäologie oder an experimentelle Historiker, die beziehen in irgendeiner Weise natürlich diesen Gegenstandsbereich mit ein. Was nicht heißt, dass es nicht Leute geben kann, die sozusagen Archäologie machen und aus den Mitteln der anderen schöpfen, wie es auch reine mathematische Physiker gibt, die machen nichts als irgendwelche Formeln verifizieren. Und wenn man fragt, was heißt das, dann schicken die einen zu einem Kollegen. Also verstehen Sie, das sind Übergangsprozesse. Zur Beschreibung der Typologie der Wissenschaften würde ich eigentlich an meiner Vorstellung festhalten wollen.
Das ist eher ein wissenschaftssoziologisches Argument am Ende. Also wer denn noch für seine Wissenschaft bezahlt werden möchte, sollte sich gefälligst an diese Methoden halten, sonst kriegt er kein Geld. Richtig?
Also das ist nicht zwingend. Also ich würde schon sagen, das ist ein Teil meines Narrativs, das so zu sehen. Aber okay. Ich würde das auch theoretisch fundieren wollen.
Okay. Gut. Wir haben hier eine Frage und dann machen wir um.
Sie sind dran, Herr Friedrich. Sie müssen ja das reformulieren.
Gut, also Ihre Frage ist die Rolle des Algorithmus. Ich habe gerade einen Gedankensprung gehabt. Ich habe gedacht, man könnte es nicht jetzt einfach machen und Sie auf den 11.12. verweisen. Da kommt Stefan Stiller hierher. Der hat ein sehr verständliches Buch geschrieben, das heißt der Planet der Algorithmen. Und das wird mit Sicherheit in seinem Vortrag auch eine Rolle spielen, aber dem wollen wir ja nicht vorgreifen. Also, die Rolle der Algorithmen in diesen Kontexten. Darauf hin Sie an.
Ihre Vorstellung ist...
Also Sie haben noch ergänzt Ihre Frage um Ihr Verständnis von Algorithmus, sozusagen eine Art Handlungsanweisung, ein Rezept, das Wiederholbarkeit herstellt im Erkenntnisprozess.
Bei der Implantierung von Algorithmen in Computern können Sie zeigen, dass bei der Implantierung des gleichen Algorithmus in unterschiedlichen Computern keineswegs zwingend das Gleiche verläuft. Das ist in der Regel unterschiedlich. Das ist in den 70er Jahren schon gezeigt worden. Ich will mich nicht rausziehen. Ich würde die Antwort so verstehen, dass ich sage, selbst wenn die Algorithmen identisch sind, ist es ja nicht so, dass Sozialwissenschaftler etwa die Ergebnisse von statistischen Untersuchungen eindeutig interpretiert bekommen, sondern da müssen Sie was machen, damit das funktioniert. Und damit ist das Faktum, dass der Algorithmus einer logischen Struktur zugrunde liegt, sozusagen mindestens im Ergebnis unterlaufen. Ich habe in den 70er Jahren theoretische Astrophysik studiert und wir haben damals über die Sozialwissenschaftler immer gelästert, die ihre Zahlen in SPSS eintrugen und dann irgendwelche Koordinatenkreuze machten, die man nicht interpretieren konnte. Kein Problem, ein bisschen gedreht und dann gab es eine Gerade. Was dieser Drehwinkel heißt, wusste man nicht. Und wir haben dann immer gesagt, warum erheben die überhaupt noch Daten? Die können doch die Daten auch generieren, wenn sie schon nicht wissen, was sie da machen mit der Mathematik. Ich würde heute sagen, das, was wir damals in den 70er Jahren zu Beginn der Computerwissenschaften sozusagen als Joke genutzt haben, ist eigentlich nichts anderes als dieser Sachverhalt, nicht? Dass die Sozialwissenschaften genauso, wenn sie denn Statistik oder wenn sie in irgendeiner Form Algorithmen folgen, Narrative haben müssen, wie die theoretischen Physiker.
Nun gut.
Ja.
Jetzt haben wir da eine Wortmeldung. Sie zuerst, danach Sie und danach Sie. Also Sie heben darauf ab, was Herr Neuser gesagt hat, Mythos sei ein Teil einer Kultur oder Ausdruck einer Kultur und Gesellschaft. Sie fragen jetzt, gibt es sozusagen auch persönliche Mythen? Was ist denn, wenn ich beispielsweise Fake News verbreite? Ja? Generiere ich da Mythen?
Also es gab zwei Bedingungen für den Mythos. Eine Bedingung war, dass er glaubhaft sein muss, wenn auch nicht beweisbar. Das ist die zweite Bedingung. Und wenn Sie Geschichten erzählen, die glaubhaft sind, dann werden Ihre Adressaten auch Fake News akzeptieren, sonst wäre Trump kein Präsident der USA geworden. Aber Sie haben auch wieder das Beispiel von Trump, durchaus Leute, die etwas tiefer diesen Mythos untersuchen und die sagen, das ist gelogen. Und dann ist die Glaubwürdigkeit dieses Mythos weg. Das heißt, Sie müssen auch berücksichtigen, dass der Mythos, man würde aus der Perspektive von Descartes sagen, einen subjektiven Komponente hat und nicht nur eine objektive Komponente. Das macht nachgerade den Mythos aus. Und insofern würde ich sagen, ja, aber für alle gelten diese Fake News nicht als ein Mythos.
Sie hatten sich gemeldet, ja. Also Sie machen ein Gedankenexperiment, sagen, wie sehe denn dieses Verhältnis von Mythos und Logos aus, wenn ich alleine auf der Welt wäre? Bewege ich mich dann eigentlich nur im Reich des Logos oder nur im Reich des Mythos? Wie generiert sich da das Verhältnis? Ja?
Wie wollen Sie das denn verstehen, wenn Sie alleine in der Welt sind? Eine dezente Frage, wo kommen Sie denn her, alleine in der Welt? Es gibt doch, das ist doch unsere Situation, dass wir immer in diesen geschichtlichen Kontexten sind und dass wir diese geschichtlichen Kontexte immer einbauen müssen in unsere Handlung. Das, was die Erkenntnistheorien seit dem 17. Jahrhundert gemacht haben, auf der Seite der Wissenschaft, auf der Seite von Descartes, ist eine sehr fruchtbare Geschichte gewesen, nämlich den analytischen Zugang zu den Sachverhalten durchbuchstabieren, erarbeiten. Aber auf der anderen Seite sind da immer irgendwelche Erzählungen, irgendwelche Zusammenhänge, die man plausibel findet, mit dabei. Ohne die geht es nicht. War das eine Antwort auf Ihre Frage, Svenja?
Ja.
Okay.
Dann fragen Sie nach. Sie deuten noch diesen Mythos. Ja, womöglich müssen Sie sich ihn ausgiebiger erzählen. Ja, manchmal kommt es dann auf die Dramaturgie an, ein Mythos. Wir hatten hier noch ein Wort. Also Ihre Frage ist, wenn man sozusagen mit naturwissenschaftlichen Methoden die Natur des Geistes erforscht, ja, bewegen wir uns dann noch in den Naturwissenschaften oder sind wir dann auf dem Sprung in die Geisteswissenschaft?
Ja, also wenn Sie, sagen wir, die traditionelle Neurophysiologie ansehen, dann sind Sie Naturwissenschaftler, weil Sie möglichst naturwissenschaftliche Zusammenhänge im Sinne, auch mathematisch im Sinne des Logos versuchen zu beschreiben. Wenn Sie aber sich ansehen, wie zumindest aus der Perspektive der Sozialwissenschaften die Sachverhalte aussehen, dann können Sie an den Nobelpreisträger für Nobelpreis für Wirtschaft, der heute genannt worden ist, sich beziehen. Der hat den Nobelpreis dafür gekriegt, dass er das Konzept von dem Homo economicus, also einem rechnerischen Modell der Gesellschaft, Aspekte der Psychologie hinzugefügt hat und eigentlich das Konzept ausgehebelt hat. Was ist der Kulturwissenschaftler oder Naturwissenschaftler?
Ja, vielleicht arbeiten wir an der Aufhebung dieser Trennung in dem Semester noch ein bisschen weiter. Ich danke erstmal Herrn Neuser für seine Ausführungen und Ihnen natürlich fürs Zuhören. Unser Johann Baptist Müller in der nächsten Woche heißt Klaas Huizing und er wird sich mit dem Mythos Genesis beschäftigen. Wir fangen also weit vorne an. Vielleicht sind Sie wieder dabei und schippern mit Ihrer Nussschale hier in die Aula. Herzlichen Dank, Herr Neuser.
Vielen Dank.
Schönen Abend.